ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Alina Lagmöller und bei mir im Studio ist Max Bauer.
Ja, hallo Alina.
Max, erzähl mal, worum geht's heute?
Ja, also wir widmen uns heute in der heutigen Folge unseres Podcasts der deutschen Geschichte, der dunklen deutschen Geschichte, muss ich sagen, der Verfolgung und Ermordung der europäischen Jüdinnen und Juden durch die Deutschen in der Zeit des Nationalsozialismus. Und ja, wenn ich sozusagen an den Holocaust denke, dann denke ich zuerst an die schrecklichen Verbrechen, die in den Konzentrationslagern geschehen sind. Ich denke auch an die rechtliche Diskriminierung im Vorfeld dieses Massenmordes. Aber dieser massenhafte Mord, er war eben nicht nur ein Mord, er war auch ein Raubmord, muss man sagen. Denn die Millionen Menschen, die vertrieben und verfolgt und dann ermordet wurden, die wurden auch beraubt. Kunst, Gemälde, Skulpturen, auch Bücher, hunderttausende Kunstgegenstände wurden Jüdinnen und Juden weggenommen. Vom NS-Staat, aber auch von der deutschen Gesellschaft.
Genau das ist unser Thema heute. Wir sprechen über die Frage, wie bekommen die Überlebenden oder eigentlich vielmehr die Nachfahren der Überlebenden ihre Kunstgegenstände zurück. Darum soll es in dieser Folge gehen und wir haben jemanden, der das ganz wunderbar erklären kann, bei uns im Studio. Johannes von Lintig, er ist Mitglied des Forschungsprojekts Restatement of Restitution Rules for Nazi Confiscated Art. Also das bedeutet ungefähr, es geht um Restitutionsrecht und um die Frage, wie eben diese NS-Raubkunst rechtlich zu behandeln ist. Herr von Lintig, herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind.
Hallo, danke für die Einladung.
Wir haben es eben schon in der Anmoderation gesagt, das Menschheitsverbrechen des Holocaust, das war vor allem der Massenmord an 6 Millionen Jüdinnen und Juden. Aber es war eben auch ein Raubmord. Mal ganz kurz, wie lief das eigentlich ab? Also wie sind diese Gegenstände in den Besitz des Staates gekommen oder irgendwelcher anderer Leute?
Diese Antwort ist nicht ganz einfach. Also man muss sich vielleicht lösen von dem Bild, zahlenmäßig bezifferbare Aktionen gab, in denen Zugriff genommen wurde auf das Vermögen Verfolgter im NS-Staat. Und das ist natürlich zutreffend. Es gab gezielte Aktionen, aber darüber hinaus ist der komplette Prozess des in Anführungszeichen Vermögensraubs ein sehr komplexer Vorgang gewesen. Ich meine, die gesamte Verfolgungspolitik und Vernichtungspolitik des NS-Staates begann mit der schrittweisen Verdrängung, Diskriminierung auf der kleinsten Ebene und mündete schließlich in einem massenhaften Mord an Menschen. Also das ist ein Prozess gewesen, der 1933 eigentlich schon anfing und alle Ebenen der Gesellschaft mit einband. Also daher konkrete Aktionen oder einen typisierten Verlauf des Vermögensraubes überhaupt beschreiben zu wollen, ist äußerst schwierig, weil in den Prozess der Verfolgung und der Vernichtung der Jüdinnen Deutschlands und Europas eigentlich die gesamte deutsche Gesellschaft eingebunden war. Heute betrachten wir den ganzen Vorgang, diesen gesamten Prozess ganzheitlich und schauen weniger danach, ob es jetzt SS-Männer waren, die in die Wohnung eingedrungen sind und ein Gemälde entwendet haben, oder ob es Private waren, die in eine Wohnung eingedrungen sind und ein Gemälde entwendet haben. All diese Vorgänge sind Teil des Gesamtprozesses der Shoah. Ich finde eigentlich immer auch diese auf abstrakter Ebene, um es vielleicht ein bisschen anschaulicher zu machen, vor allem der US-amerikanische Historiker Raoul Hilberg hat die These von einem Prozess der Vernichtung geprägt. Das heißt, die Shoah begann nicht erst mit der Vernichtung in Konzentrationslagern, der massenhaften industriellen Vernichtung, sondern er nahm bereits seinen Ausgangspunkt bei der Benennung, bei der Definition von Personen als jüdisch, als volksfremd, setzte sich fort mit einem Verdrängungsprozess, einem Enteignungsprozess, mündete dann in der Konzentration in Ghettos und schließlich dann in der physischen Vernichtung, Konzentrationslager. Und jeder einzelne Schritt dieses Prozesses trug bereits den Keim des Folgeschrittes in sich. Also wir haben es hier zu tun mit einer gesamtgesellschaftlichen Dynamik, die von staatlichen AkteurInnen sehr stark beeinflusst wurde und mit angefacht wurde und initiiert wurde, aber der Keim kam auch aus der Gesellschaft. Es wäre einem NS-Staat nicht möglich gewesen, all diese Taten und Dinge zu tun, ohne eine Bevölkerung, die diese Politik aus unterschiedlichsten Motiven billigt oder aus Apathie duldet. Genau, deswegen kann ich gar nicht so genau eine Aktion benennen.
Ich finde es sehr wichtig, was Sie gerade gemacht haben, dass man wirklich sozusagen dieses Geschehen, den Prozess des Holocaust, der Shoah als Prozess bezeichnet und eben ganzheitlich, wie Sie gesagt haben, betrachtet, historisch. Rechtlich müssen wir doch vielleicht ein bisschen dann doch aufdröseln jetzt im Laufe unseres Gesprächs schon mit der Frage sozusagen, bei wem ist die Kunst denn dann gelandet? Weil Kunstwerke, NS-Raubkunst konnte ja landen in Museen, in staatlichen Sammlungen sozusagen, aber auch ganz viel bei privaten Kunsthändlern, auch Privatleuten. Und wenn wir jetzt mal die Zeit direkt nach dem Krieg angucken, dann könnte man sagen, ja okay, die Verbrechen waren ziemlich klar. Warum ist dann nicht sofort das zurückgegeben worden? Sowohl aus staatlichen Sammlungen als auch von privaten. Wie lief das dann ab nach 1945? Was waren die ersten Schritte der Restitution von NS-Raubkunst?
Die Initialzündung für den Prozess der Restitution auf rechtlicher Ebene bildete die Restitutionspolitik der Alliierten in den westdeutschen Besatzungszonen. Also das ist auch schon mal interessant zu betonen. Die Initialzündung ging also von den Besatzungsmächten aus. Es gab zwar auch Initiativen auf regionaler Ebene aus der deutschen Politik heraus, aber den wirklichen Durchbruch erzielte man erst auf Ebene der Alliierten, die in ihren jeweiligen Besatzungszonen Gesetze erließen, die speziell die Restitution, damalige Terminologie war, lautete Rückerstattung von geraubten oder man sprach von widerrechtlich entzogenem Vermögen regelten. Bereits da wird ja schon deutlich, dass sich dieser Restitutionsprozess nicht ausschließlich auf Kunstwerke beschränkte, sondern eigentlich Vermögenswerte umfassenden Sinne erfasste. Während eines kurzen Zeitfensters, das ist auch wichtig zu betonen, weil heute gelten diese Gesetze nicht mehr oder sind zumindest nicht mehr anwendbar, war es also möglich, eine Restitution, eine Rückerstattung von widerrechtlich entzogenem Vermögen vor Gerichten einzuklagen und das abweichend von den Maßgaben der allgemeinen Zivilrechtsordnungen in den jeweiligen Ländern. Ich sage jetzt jeweilige Länder, weil vergleichbare Regelungen auch in anderen Staaten in Europa existierten, die vom Deutschen Reich besetzt waren, insbesondere in Frankreich. Frankreich habe ich mich ja auch in meiner Forschung beschäftigt. In den Niederlanden, allgemein in den Benelux-Staaten, Österreich. Dort gab es Restitutions-, Rückerstattungs-, in Österreich Rückstellungsgesetze, die partiell oder spezifische Fragen über die Restitution regelten.
Kurze Nachfrage, wie erfolgreich war das in diesen ersten Jahren, die Sie angesprochen haben? Kann man da irgendwie das bemessen, dass es eine erfolgreiche Form der Rückerstattung, wie Sie gesagt haben, war?
Es erfolgte, ich habe leider jetzt gerade keine genaue Zahl vor Augen, weil das auch sehr unterschiedlich ist in den einzelnen Staaten und auch in Frankreich lässt es sich schwer bemessen, wozu ich ja vertiefter geforscht habe. Aber insgesamt wurde dieser Prozess zahlenmäßig als nicht unerfolgreich bewertet. Also es gab bereits in der Nachkriegszeit eine große Zahl von Restitutionen, Rückerstattungen. Man muss aber natürlich dazu sagen, sie war natürlich unvollständig. Sie konnte nur unvollständig sein. Die Fristen liefen spätestens Ende der 40er Jahre aus. Ein weit überwiegender Teil der Menschen, die geflohen waren oder deren Familienangehörige ermordet worden waren, die sich zerstreut in der ganzen Welt befanden, konnten in diesem ersten Zeitraum der Rückerstattung, der Restitution keine Ansprüche geltend machen. Also es gab große Bemühungen und auch Erfolge, die aber relativiert werden müssen, wenn man das Gesamtszenario betrachtet, das historische Gesamtgeschehen.
Sie hat mir in dem Vorgespräch eben etwas sehr Interessantes erzählt, nämlich dass die berühmten Gemälde, zum Beispiel Madame Soleil von Pablo Picasso, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Also wenn man in den letzten Wochen und Monaten mal ein bisschen im Feuilleton geblättert hat, dann ist einem irgendwann dieses bläuliche Gemälde aufgefallen, das im Moment dem Freistaat Bayern gehört. Und die bekommen sehr viel Aufmerksamkeit, aber eigentlich gehört noch ein viel größerer Pool an Gegenständen dazu, wenn wir eben über diese geraubten Kulturgüter sprechen.
Ich verstehe, dass die große Öffentlichkeit ein ganz besonderes Interesse an Kunstwerken berühmter KünstlerInnen hat, aufgrund ihrer Schönheit, Ästhetik, aufgrund ihrer Rezeption in der Kunstgeschichte, aber auch in der Presse. Diese Objekte faszinieren und deswegen wird dementsprechend viel über diese Fälle berichtet. Diese Fälle sind auch wichtig, keine Frage. Aber es verstellt so ein bisschen den Blick darauf, was die Wirklichkeit der Restitutionspraxis in Deutschland und auch in Europa darstellt. Nochmal anknüpfen an das, was ich am Anfang gesagt habe. Es war ein Prozess, der auf die schrittweise Verdrängung und Vernichtung ganzer Bevölkerungsgruppen gerichtet war. Ein totalitäres Verbrechen, das die Existenz dieser Personengruppen in ihrer Gesamtheit erfasst. Es war darauf ausgerichtet, ihre Identität zu vernichten. Hinter der Identität stecken auch Güter, Objekte des Alltags.
Zum Beispiel?
Aufzeichnungen, Tagebuchaufzeichnungen, Schuhlöffel. Das sind alles Objekte, die die Identität, den Alltag von Menschen ausmachten und die dementsprechend heute auch in der Restitutionspraxis eine nicht unbedeutende Rolle spielen. Auch wenn man die Zahlen betrachtet, wird deutlich, dass wir hier eher einen sehr starken zahlenmäßigen Überhang von Büchern und anderem Bibliotheksgut, also schriftlichen Aufzeichnungen, haben und einen noch größeren Teil persönlicher Archivalien, die gar nicht zahlenmäßig bemessen werden können. Also das DZK Magdeburg, das Deutsche Zentrum für Kulturgutverluste, hat schätzungsweise gemessen, dass seit 1998 etwa 7500 Kulturgüter aus dem Museumsbereich restituiert worden sind in Deutschland und demgegenüber 27.000 Bücher und sonstiges Bibliotheksgut und dann ein noch größere Zahl von persönlichen Archivalien. Also das verdeutlicht ein Stück weit, dass die besonders hochkarätigen Meisterwerke, die im Zentrum der Berichterstattung stehen, leider so ein bisschen, ja, den Gesamtprozess, den wir haben, das Gesamtbild nur unvollständig erstellen, weil sie werte Kunstwerke oder Kunstbesitz von derartigem Wert, es waren halt meistens sehr vermögende Familien, KunsthändlerInnen, aber auch nicht immer natürlich. Ich möchte auch nicht pauschalisieren und vereinfachen, aber wir bilden das System nicht komplett ab, wenn wir nicht auch aufzeigen und sagen, dass es eben halt auch andere Objekte gibt, wie Tagebücher, Briefe, Bücher, ganze Bibliotheken, kleinere Bibliotheken auch, Alltagsgegenstände, die aufgrund ihrer historischen Rezeption eine Bedeutung erhalten und dadurch zum Kulturgut in Anführungszeichen aufsteigen.
Kommen wir vielleicht dann doch nochmal jetzt zur Spitze des Eisbergs. Ich finde diese Perspektive ganz wichtig, auf sozusagen die gesamten Kulturgüter, die diesem Raubmord sozusagen in Anführungszeichen zum Opfer fielen, beziehungsweise da beschlagnahmt oder in den Griff genommen wurden, dieses Unrechts. Aber das Spektakuläre sind eben diese besonderen Kunstwerke, die sehr teuren Kunstwerke. Und schauen wir uns vielleicht jetzt mal die Zeit an, der vielen Jahrzehnte dann nach den ersten Versuchen der Restitution, wo dann irgendwann auch nichts mehr ging mit der Rücknahme. Und schauen wir uns das Ganze auch natürlich jetzt juristisch an. Und wir müssen dann wirklich einfach auch ganz tief einsteigen oder erstmal oberflächlich einsteigen ins deutsche Sachenrecht. Denn dann waren das solche, ja, Institute wie Verjährung, Ersitzung, gutgläubiger Erwerb, die dazu geführt haben, dass dann eine wirkliche Restitution, ja, irgendwann doch vorbei war.
Wie gesagt, die Fristen nach den Rückerstattungsgesetzen der alliierten Mächte, die liefen ja irgendwann aus. Und danach war eine gerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen auf dieser Grundlage nicht mehr möglich. Es verblieb also nur das allgemeine Zivilrecht, um diese Verlustphänomene in den Griff zu bekommen. Es gibt keine Statistik dazu, wie viele Anläufe oder Versuche es gab, auf dieser Grundlage Restitution zu erzwingen vor Gerichten. Die Fälle, von denen wir wissen, waren nicht sonderlich erfolgreich. Und Sie haben es schon bereits anklingen lassen, da spielen natürlich die Institute des gutgläubigen Erwerbs, der Ersitzung und der Verjährung eine entscheidende Rolle. Nur zur Erinnerung für die ZuhörerInnen, also nach deutschem Recht haben wir Grundsatz des gutgläubigen Erwerbs und die ermöglichen es, dass auch an Objekten, die unter Umständen historisch belastet sind, wirksam Eigentum begründet werden kann. Auch wenn dieses unter widerrechtlichen oder auch moralisch schwierigen Umständen, Bedingungen verloren gegangen sind, ist dies möglich. Es gibt eine Reihe Ausnahmen, zum Beispiel bei Abhandenkommen. Bei einer beweglichen Sache ist eigentlich ein gutgläubiger Erwerb grundsätzlich ausgeschlossen, es sei denn, wir haben einen Erwerb im Rahmen einer Versteigerung.
Aber das heißt erstmal, dass andere das Eigentum haben und dass dann die ursprünglichen Eigentümer, die Verfolgten, die Überlebenden, die Nachkommen der Überlebenden, dass die erstmal ausgebotet sind und da auch nicht mehr dazwischen kommen nach dem allgemeinen deutschen Zivilrecht, über das wir gerade reden.
Genau. Es war ja genau Sinn und Zweck der Rückerstattungsregelung der Nachkriegszeit als eine Ausnahmegesetzgebung, diese Defizite des allgemeinen Zivilrechts zu umgehen. Ich gebe noch ein weiteres Beispiel. Wir müssen nicht mal das Beispiel einer Beschlagnahme nehmen, weil da kriegen wir schon Schwierigkeiten, ob das ein Abhandenkommen ist. Es wurde auch vielschichtig diskutiert in der Literatur, ob man das als Abhandenkommen werten kann, wenn es auf Grundlage eines staatlichen Hoheitsaktes geschehen ist. Das müssen wir auch berücksichtigen, dass der NS-Staat ein Staat war. In der Praxis weitaus relevanteren Fälle sind die Fälle von Verkäufen unter Zwang oder eben nicht. Das ist ja die Frage, die sich stellt. Was ist mit einem Verkauf eines Kunstwerks, das eine verfolgte Person, sagen wir, im August 1933 veräußert, um seine Ausreise aus Deutschland, die eigene Flucht über den Atlantik zu finanzieren?
Da gibt es dann diese Begriffe Unterscheidung Raubkunst und Fluchtkunst, glaube ich. Vielleicht können wir die nochmal da einführen, dass sozusagen dann auch die Flucht ermöglicht wird durch den Verkauf von Kunstwerken. Aber natürlich habe ich dieses Werk verkauft, weil es den Nazistaat gibt und weil ich verfolgt bin. Also dieser Zusammenhang kommt ja, glaube ich, in diesen beiden Begriffen Raubkunst und Fluchtkunst ganz gut raus, oder?
Es gibt die Terminologie des Fluchtguts. Das bezeichnet in der Praxis aber nochmal eine ganz spezifische Fallkonstellation. Generell wäre ich vorsichtig mit so Begrifflichkeiten, die werden viel verwendet im Diskurs, verstehen aber wie so oft den Blick auf die Komplexität der Sachverhalte. Es gibt eine sehr, sehr langjährige Debatte um die Frage, ob Fluchtgut als Entziehung oder ein Verlust darstellt, der zu einer Restitution führen sollte. Fluchtgut meint aber eher Fälle, wo sich sowohl das Kunstwerk als auch der Eigentümerbesitzer im Ausland befanden, in einem sicheren Drittstaat. Also zum Beispiel jemand ist, ich mache es jetzt mal ganz plastisch und einfach, jemand ist mit seinem Gemälde unter dem Arm aufs Schiff gegangen, nach New York gefahren und verkauft es dann dort in einer Galerie in New York. So hat das nie funktioniert. Es war gar nicht möglich, einfach Kunstwerke unter dem Arm auszuführen. Das ist Fluchtgut. Davon zu unterscheiden ist ein Verkauf in einem Fluchtzusammenhang. So könnte man das bezeichnen. Oder fluchtbedingte Verkäufe oder Verkäufe zur Finanzierung der Flucht, also der sogenannte Fluchtzusammenhang, die sind schon eher im Bereich der Fälle, die wir heute als restitutionsfähig, würdig, tue mich sehr schwer mit diesem Begriff, muss ich sagen, die heute nach der herrschenden Anschauung, wenn man eine solche überhaupt ausmachen kann, Gegenstand einer Restitution sein können. Aber das ist ja das Problem, dass solche Fälle nach herkömmlichen Regeln des BGB unter Umständen gar nicht erfasst werden. Wie soll man das herleiten? Könnte man dort an Sittenwidrigkeit denken, wenn wir halt ein krasses Missverhältnis zwischen dem Kaufpreis und dem Wert der Sache haben? Sehr schwierig, sehr hohe Anforderungen seitens der Anspruchsteller oder Kläger. Könnten wir da über eine Drohung, eine arglistige Täuschung nachdenken? Auch ebenfalls sehr hohe Anforderungen an den Vortrag des Anspruchstellers, Klägers. Also da sehen wir ja schon, dass bei diesen Fällen, die eigentlich die wichtigsten Fälle in der heutigen Praxis sind, wir mit dem BGB nicht wirklich weit kommen.
Also wir stellen fest, mit dem allgemeinen Zivilrecht hat das nicht funktioniert. Also das allgemeine Zivilrecht ist auf solche Konstellationen einfach nicht ausgelegt. Der gutgläubige Erwerb, auch die Vorschriften zur Verjährung und Ersitzung, es funktioniert nicht. Wie ist es dann weitergegangen?
Es gab eine längere Zäsur in der Geschichte der Restitution. Es gab zwischendurch noch mal in den 50er Jahren ein Gesetz, das Entschädigungsleistungen ermöglicht, das Bundesrückerstattungsgesetz. Und auch nach der Wende gab es noch mal ein weiteres Gesetz, das quasi die Rückerstattung, den Restitutionsprozess für die neuen Bundesländer noch einmal durchgeführt hat in einem kurzen Zeitraum. Und dann war aber Schluss. Es gab dann 1998 einen Wendepunkt, kann man sagen, in der Geschichte der Restitution mit der Washington-Erklärung, die von insgesamt 44 Staaten unterzeichnet wurde, unter anderem auch Deutschland, viele europäische Staaten. Und in dieser Erklärung verpflichteten sie sich, die Staaten moralisch, nicht verbindlich, just and fair solutions in Fällen von Raubkunst oder von unrechtmäßigen Vermögenskulturgutverlusten herbeizuführen. Und zu diesem Zweck, das sah die Erklärung auch vor, sollten die Staaten Verfahren zur Umsetzung und zur Erreichung dieses Ziels entwickeln. Man glaubte, dass man gerechte und faire Lösungen nicht unbedingt in staatlichen Gerichtsverfahren erzielen konnte, die eben an zivilrechtliche Normen gebunden waren, die als zu streng und rigide empfunden wurden, sondern man glaubte, dass man außerhalb des gemeinen Rechts eine angemessenere Lösung findet, eben in Verfahren wie vor der beratenden Kommission in Deutschland oder ähnlichen Kommissionen, die in der Folgezeit in Europa eingerichtet wurden.
Deutschland hat eben versucht, diese Just and Fair Solution mit der beratenden Kommission einzusetzen. Sie haben es gerade erwähnt. Mal ganz kurz, was ist das eigentlich für ein Gremium? Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass es Soft Law ist, es ist kein richtiges Gericht. Aber wer sitzt da, was ist die Aufgabe und wie werden da Entscheidungen getroffen oder vielleicht auch eher Empfehlungen?
Die beratende Kommission war ein Kompromiss, eine Lösung zwischen Bund, den Ländern und den kommunalen Spitzenverbänden, um die internationale Verpflichtung aus der Washingtoner Erklärung zu erfüllen. Wenn man das Verfahren betrachtet, handelt es sich dabei um ein Verfahren, das am ähnlichsten noch einem Mediationsverfahren ist. Das heißt, wir haben dort eben ein Gremium, das zusammentritt und das in einem Streit zwischen zwei Parteien als Mediator vermitteln soll. Mediation beinhaltet nun eigentlich, dass der Mediator, die Mediatorin die conflicting positions irgendwie annähert. Im Fall der beratenden Kommission ist es aber so, dass sie darüber hinaus über den Versuch einer gütlichen Streitbeilegung auch eine Empfehlung ausspricht. In der Praxis wird diesen Empfehlungen schon eine recht große normative Bedeutung beigemessen. Jetzt nicht wie bei einer Gerichtsentscheidung, aber man hat sich in der Praxis an diesen Empfehlungen orientiert oder das war zumindest die Intention der Schaffer der beratenden Kommission, dass man da eine gewisse Leitungsfunktion schaffen kann.
Also das heißt, diese Empfehlungen waren natürlich nicht wie ein Richterspruch, aber man hat sich daran gehalten.
Es ist ein bisschen schwierig. Das ist auch das ganze Problem der deutschen Praxis, dass wir auf zentraler Ebene ein Gremium hatten, besetzt nicht nur mit JuristInnen übrigens, sondern auch mit ExpertInnen aus unterschiedlichsten Disziplinen, aber dort nur eine sehr geringe Zahl von Fällen gelandet ist. Man hatte sich das anders vorgestellt. Da haben wir jetzt mal eine Zahl, die beziffert werden kann. Also 25 Verfahren, ich habe gestern nochmal nachgezählt, wurden bis Oktober letzten Jahres vor der beratenden Kommission zum Abschluss gebracht mit einer Empfehlung.
Und dann wundert man sich doch ein bisschen, weil man hat irgendwie 20 Jahre lang diese beratende Kommission, also ich persönlich verstehe diesen Ansatz, bei solchen schwierigen Fällen, die ja auch schon historisch lange her sind, aber 20 Jahre beratende Kommission, das Ziel, faire und gerechte Lösungen für NS-Raub, Güter zu finden und dann werden nur 25 Fälle behandelt. Das war ja, glaube ich, auch etwas, wo es viel Kritik gab aus der Fachwelt, aber natürlich von Überlebenden, auch von den Familien, die eben ja ihr Eigentum zurück wollen. Und dann hat sich dann doch was getan unter der Ampelregierung und es sollte dann noch irgendwie eine neue Lösung geben. Wir sind, glaube ich, sogar im Gesetzgebungsprozess schon, eines NS-Restitutionsgesetzes, wie auch immer. Ich glaube, es heißt, wenn ich es mir genau angucke, der wirkliche Titel heißt, genau, du weißt es.
Gesetz zur erleichterten Durchsetzung der Rückgabe von NS-verfolgungsbedingtem Kulturgut.
Also ein langer Satz, ein langer Ausdruck, aber das Ziel ist klar, irgendwie war diese beratende Kommission nicht das Gelbe vom Ei, sondern es muss etwas Neues her. Was ist sozusagen das Problem gewesen nochmal bei der beratenden Kommission und wie will man es jetzt lösen?
Die geringe Fallzahl ist bereits ein Problem. Das könnte man als ein Problem betrachten. Es gibt verschiedene Faktoren, die dazu geführt haben, dass diese Fallzahl so gering ist. Herr Papier, der aktuelle noch amtierende Vorsitzende der beratenden Kommission.
Ehemaliger Richter am Bundesverfassungsgericht.
Exakt. Hat es mal so formuliert, diese Fallzahl erklärt sich eben auch dadurch, dass die beratende Kommission nur in dieser geringen Zahl von Fällen angerufen wurde. Die Anrufung der beratenden Kommission in der aktuellen Verfahrensordnung ist nicht so ohne weiteres möglich. Also wenn wir uns ein Gerichtsverfahren vorstellen, wenn wir irgendwas wollen, gehen wir vor Gericht und klagen das ein. Ganz einfach formuliert. So war das nicht bei der beratenden Kommission. Es war erforderlich, dass beide Seiten ihr Einverständnis in die Anrufung der Kommission ergaben. Die Kommission war also nicht einseitig anrufbar. Es bedurfte immer einer Einigung dahingehend, dass wir gemeinsam als streitende Parteien vor die Kommission ziehen. Und weiterhin war ein Verfahren auch dann erst vor der Kommission zulässig, wenn zuvor Bemühungen zwischen den Parteien, Verhandlungen, Forschungen stattgefunden hatten und gescheitert waren.
Also man musste sich einig sein, dass man nicht einig war, aber einig genug, um dann vor die beratende Kommission zu treten.
Exakt, das bringt das Problem ziemlich gut auf den Punkt. Diese beiden Faktoren spielten da sicherlich eine sehr große Rolle. Fehlende einseitige Anrufbarkeit und dann auch noch die Tatsache, dass im Vorhinein bereits Verhandlungen erfolglos geblieben sein mussten. Ein weiterer Faktor ist, glaube ich, auch die Eigenart der deutschen Kulturlandschaft und der Praxis. Sie ist eben, wir sind in einem Föderalstaat, in dem die weit überwiegende Zahl von Kulturgütern im öffentlichen Besitz von den Kommunen gehalten werden. Die Verfahren laufen meistens halt dezentral. Der erste Ansprechpartner im Falle eines Restitutionsbegehrens ist in Deutschland bis heute und wird es wahrscheinlich auch in Zukunft bleiben, der Halter dieses Kulturguts beziehungsweise sein Rechtsträger. Also zum Beispiel, wenn ich an das Wallraf-Richartz-Museum in Köln denke, ich komme aus Köln, also bringe ich jetzt auch mal ein Kölner Beispiel, das Wallraf-Richartz-Museum in Köln, die Sammlungen stehen im Eigentum der Stadt Köln, also muss sich ein Anspruchsteller an diese Stadt wenden. Es wird dann Provenienzforschung geben, Verhandlungen, Gespräche zwischen den Parteien, idealerweise vielleicht sogar begleitet von Kolloquien oder Kooperationen. Also es findet alles erst einmal auf dezentraler Ebene statt. Der Sachverhalt wird dann erforscht, aufgeklärt. Dann eventuell, wenn man dann über die Restitution einzelner Objekte spricht und nicht zu einer Einigung kommt, geht man vielleicht nochmal vor die beratende Kommission.
Und jetzt gibt es eben Gesetzgebungsprozess. Wir sind mittendrin, einen Reformvorschlag für Restitution von NS-Raubgütern. Da ist vorgeschlagen, es soll etwas Neues geben, nämlich das neue Zauberwort heißt Schiedsgerichte. Außerdem soll es einen Auskunftsanspruch, glaube ich, geben, den man einklagen kann. Es soll was bei der Verjährung gemacht werden, dass man sich sozusagen nicht bei den Entschädigungsansprüchen auf Verjährung berufen kann von Seiten derer, die jetzt Besitzer sind. Und dann gibt es, glaube ich, auch noch weitere Regelungen, die eben in diese Richtung gehen, dass man ja da irgendwie was besser macht als früher bei der beratenden Kommission. Was ist von diesen neuen Vorschlägen, die ja im Gesetzgebungsprozess sind, zu halten?
Die Vorschläge, die teilweise im Gesetzgebungsprozess sind, sind zwei sehr unterschiedliche. Also wir müssen tatsächlich da die beiden Vorhaben, um die es aktuell geht, die auch Gegenstand der öffentlichen Debatte sind, die müssen wir klar trennen. Da haben wir halt auf der einen Seite den ganzen Reformprozess, also den Reformprozess um die beratende Kommission und deren Auflösung und Ablösung. Und auf der anderen Seite ein Gesetzgebungsvorhaben, das tatsächlich relativ unabhängig davon verlaufen ist, wo es um einen partiellen Eingriff in das Recht der Verjährung geht, bei NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgütern, einen Auskunftsanspruch und einen besonderen Gerichtsstand für solche Gerichtsverfahren. Das sind wirklich zwei unterschiedliche Schwimmbecken, in denen wir uns dort bewegen.
Wollen wir uns vielleicht zuerst mal in das Schwimmbecken des Gesetzes zur erleichterten Durchsetzung der Rückgabe von NS-verfolgungsbedingtem Kulturgut.
Ja.
Was ist davon zu halten?
Ich stürze mich mal auf einen konkreten Punkt aus diesem Gesetzgebungsvorhaben, die Verjährungsvorschriften. Wir haben, und vielleicht sind sich dessen nicht alle so ganz bewusst in Deutschland, auch eine 30-jährige Verjährungsfrist für Ansprüche aus dem Eigentum. Das heißt, selbst wenn ich vor einem Gericht auf Grundlage des BGW nachweisen kann, darlegen und beweisen kann, dass ich noch Eigentümer bin, weil mir mein Eigentum vor 75, 80 Jahren widerrechtlich entzogen wurde, weil es mir geraubt wurde, verwenden wir mal diesen Begriff. Selbst wenn ich das beweisen kann, dass es zwischenzeitlich keine Ersetzung, keinen gutgläubigen Erwerb gab, ist nach deutschem Recht nach 30 Jahren Schluss. Also der Eigentumsanspruch unterliegt der Verjährung. Das ist auch sehr singulär. Das ist halt nicht in allen Rechtsordnungen in Europa so, aber in Deutschland ist das nun mal so. Und da knüpft unter anderem dieses Gesetz an und sagt, auf die Einrede der Verjährung können sich solche Eigentümer nicht berufen, die ein Kulturgut erworben haben, das NS-verfolgungsbedingt entzogen wurde, wenn sie nicht nachweisen, dass sie insoweit gutgläubig waren. So,
okay, und also, was heißt das jetzt? Wen betrifft das?
Also das würde betreffen grundsätzlich heute alle Erwerber von NS-Raubkunst in Anführungszeichen, die nicht nachweisen können, dass sie gutgläubig waren im Hinblick auf den Entzug dieses Gutes. Sie also Anhaltspunkte hatten, dass dieses Kulturgut widerrechtlich entzogen wurde während der NS-Herrschaft.
Da sind wir jetzt ja wieder beim gutgläubigen Erwerb. Das heißt, das betrifft nur solche Personen, die eben wussten, was sie da erworben, gekauft, geschenkt bekommen haben beim Erwerb.
Ja und nein. Also es ist eine etwas verzwickte Regelung, die leider in der Art, wie sie gefasst ist, ins Leere gehen wird in der Praxis. Und ich erkläre auch gern, warum. Also die Frage der Gutgläubigkeit, wenn wir dieses Gesetz anwenden wollen, im Zusammenspiel mit den Gutglaubensvorschriften, erfordert also, dass wir einmal auf der Ebene der Prüfung der Gutglaubensvorschriften den Gutglauben prüfen und dann nochmal auf Ebene der Frage, ob sich diese Person auf die Verjährung berufen darf. So, also im Rahmen von 932.1 zum Beispiel prüfen wir dann also, ob bei Besitz, Erwerb guter Glaube vorlag, wobei der gute Glaube vermutet wird. Die Beweislast, dass die Person bösgläubig war, trifft also in dem Fall den Anspruchsteller, den Kläger, also zum Beispiel den Nachfahren einer verfolgten Person.
Und die muss dann nachweisen, diese Person hat gewusst, dass das meiner Familie, meinen Vorfahren geraubt wurde.
Ja, unter Umständen das, aber eigentlich viel präziser, dass die Person, von der sie es erworben hat, unberechtigt ist, ne? Kein Eigentümer ist, nicht berechtigter. Genau, also das ist ja nochmal ein bisschen enger, ne? Und dann, wenn diese Hürde überwunden ist, erst dann kommen wir auf Ebene der Verjährung zu der Frage, ob die Person bei Besitzerwerb gutgläubig war. Aber diesmal ist die Beweislast umgekehrt. Die Person, die erworben hat, die beklagte Person, muss jetzt nachweisen, dass sie gutgläubig war. Also wir haben also eine Beweislastverteilung, die sich einmal dreht im Rahmen der Prüfung. Das Problem ist aber, dass wir schon auf der ersten Ebene, auf der Ebene des Eigentumserwerbs, rausfliegen, weil in den allermeisten Fällen sich die Menschen auf einen gutgläubigen Erwerb berufen können oder auf eine Ersitzung, kann man ja auch nicht vergessen, spielt ja auch noch eine Rolle. Und wir kommen gar nicht überhaupt zu der Frage der Verjährung. Ne?
Das war auch die große Kritik im Kulturausschuss im Bundestag gewesen, dass eben viele Experten gesagt haben, okay, es gibt zwar jetzt ein Gesetz und mit der Verjährung tut sich vielleicht auch ein bisschen was, aber im Grunde haben wir immer noch Rechtsinstitute, gutgläubiger Erwerb, Ersitzung, die eigentlich eine wirkliche effektive Durchsetzung von Ansprüchen von NS-Opfern und NS-Opfererben eigentlich nicht ermöglicht. Meine Frage wäre jetzt sozusagen auch ein bisschen, was folgt daraus rechtspolitisch? Also müsste man nicht dann einfach wirklich klar fordern, dass der Gesetzgeber wirklich mal klar Schiff machen müsste sozusagen und einen neuen, wirklich spezifischen auf NS-Raubkunst, NS-Raubgüter gemünzten Herausgabeanspruch zum Beispiel schaffen würde? Ein Restitutionsgesetz mit klaren Ansprüchen materiellrechtlicher Art, das einfach sagt, okay, alle Kunstwerke, die sozusagen aus diesem Kontext kommen, die man identifizieren kann, als NS-verfolgungsbedingt, für die gibt es einen Herausgabeanspruch nach gewissen Voraussetzungen, mit gewissen Definitionen und dann haben endlich über 80 Jahre sozusagen nach diesen Verbrechen die Erben von NS-Opfern endlich auch einen Anspruch und die Möglichkeit, das durchzusetzen. Und zwar auch wahrscheinlich vor ordentlichen Gerichten am besten, damit das Ganze so läuft, wie es sonst auch im Rechtsstaat läuft. Jemand geht vor Gericht, hat einen Anspruch und verklagt jemand anderen.
Ja, also diese Forderung nach einem Restitutionsgesetz, die ist ja schon so alt wie die Debatte um die Restitution. Diese Forderung kommt in letzter Zeit immer häufiger. Ich persönlich bin Wissenschaftler und muss das aus der Perspektive des Wissenschaftlers bewerten. Deswegen werde ich jetzt keine persönliche Meinung dazu geben, sondern eine Einordnung. Wie ein solches Restitutionsgesetz ausgestaltet werden müsste oder ausgestaltet sein soll, ist wirklich offen. Ich kenne viele Menschen, die ein solches Restitutionsgesetz fordern, unter anderem auch Papier, der noch Vorsitzende der beratenden Kommission. Und viele Opfervertreter fordern ein solches Gesetz. Und diese Forderung ist legitim und sie wäre rechtlich auch möglich. Also man könnte ja zum Beispiel darüber nachdenken, ob man eine weitere Ausnahme vom gutgläubigen Erwerb einführt, ne? Also dass man neben das Abhandenkommen vielleicht einen NS-verfolgungsbedingten Entzug nimmt, nur so ein Beispiel zu nennen. Ne? Das ist ja genau der Punkt, der jetzt in diesem Gesetzgebungsvorhaben umgangen wurde. Und warum? Weil sich die Bundesrepublik Deutschland dann sehr wahrscheinlich entschädigungspflichtig machen würde, weil es wäre ja verbunden, dieses Gesetz würde ja keine Wirkung entfalten, wenn es nicht rückwirkend gelten würde. Übrigens auch dieses Gesetz soll rückwirkend Anwendung finden.
Das muss man, glaube ich, an der Stelle noch ein bisschen erklären, weil das ist ja so ein bisschen das Gegenargument dann, dass wir das hier auch noch abbilden. Das Gegenargument wäre, es gibt sozusagen heute private Besitzer von NS-verfolgungsbedingt eben erworbenen Gütern. Mhm. Die haben die jetzt, sind Nachgeborene oder haben die jetzt erst erworben etc. Sind also eigentlich Menschen, die persönlich erstmal, könnte man sagen, rein zivilrechtlich nichts falsch gemacht haben. Die haben halt sozusagen ein Eigentum, das ist sozusagen belastet mit der deutschen NS-Geschichte, muss man sagen. Und warum, wäre jetzt sozusagen die Gegenposition, sollen die einseitig sozusagen darunter leiden, dass sie jetzt einfach ihr Eigentum herausgeben müssen? Das wäre die Gegenposition, dann könnte man sagen, okay, man kann das gesetzlich regeln, aber vielleicht müssen wir diese Menschen entschädigen. Wäre das der Zusammenhang, den man dann angehen müsste?
Ja, es wäre ein Interessenausgleich, den man schaffen müsse. Es fordert ja unsere Verfassung, dass wir in Rechtspositionen eingreifen, diesen Eingriff rechtfertigen. Und speziell beim Eigentum, im Artikel 14 Grundgesetz, sieht vor, dass wir bei bestimmten Inhalts- und Schrankenbestimmungen eine Entschädigungsregelung schaffen müssen, damit dieses Gesetz Bestand haben kann, verhältnismäßig ist. So, und das wäre in einem solchen Fall sehr klar zu bejahen. Das hat auch Herr Papier bereits bejaht. Er hat dazu aber auch gesagt, dass er davon ausgeht, dass dies politisch wahrscheinlich nicht so schnell umsetzbar ist.
Da wundere ich mich so ein bisschen, weil man könnte ja sozusagen wiederum eine Gegenposition einnehmen und diese Position, die sagt, ja okay, ich kann persönlich jetzt gerade nichts dafür, ich habe halt ein Bild an der Wand, das wurde in der NS-Zeit geraubt, ich habe es irgendwann erworben, warum bin ich jetzt dafür sozusagen haftbar zu machen und muss das herauszugeben? Da würde ich noch ein bisschen vielleicht sagen, ja, wir haben nun mal eine deutsche Rechtsordnung, die ist eben sozusagen belastet mit einer heftigen NS-Geschichte und man kann nicht sagen sozusagen, ich ziehe mich da persönlich raus, weil jeder in dieser Gesellschaft hat natürlich sozusagen auch einen gewissen Teil an einer kollektiven Verantwortung für die Aufarbeitung der NS-Geschichte. Und deshalb wäre sozusagen an eine solche Entschädigungsregelung so heranzugehen, dass sie halt auch die NS-Geschichte irgendwie mit einpreist und halt sagt, diese Kunstwerke sind halt so. Sie sind in diesem Kontext irgendwie wahrscheinlich geraubt worden oder eben mussten verkauft werden unter Druck. Und jetzt müssen wir irgendwas damit machen. Und dann ist es vielleicht auch Verantwortung der gesamten Gesellschaft, da eine faire und gerechte Lösung in Bezug halt auch auf das NS-Unrecht zu finden, was da drinsteckt im Raub dieser Kulturgüter. Ist das nicht auch ein Gedanke, der irgendwie untergebracht werden müsste bei so einer Entschädigungsregelung? Was würden Sie sagen?
Sicherlich. Ich finde diese Frage wirklich sehr interessant, weil sie uns auch ein bisschen erlaubt, über den Tellerrand hinauszublicken. In dieser gesamten Debatte, das sage ich jetzt als Person, die sich sehr vertieft mit dem französischen Diskurs auseinandergesetzt hat, in Deutschland begegnet man schnell dem Phänomen, dass die Verantwortung für die Wiedergutmachung bei EinzelakteurInnen gesehen wird. Also das ist dann halt der Halter des Objekts, der ist in der Verantwortung, der muss irgendwie dafür Sorge tragen, dass etwas mit diesem Objekt passiert. Oder halt der Privateigentümer, der das erworben hat im Erbgang oder halt über den Kunsthandel. Klar, die Korrektur, der Ausgleich von Unrecht betrifft uns alle. Es war ein Verbrechen, das von der deutschen Gesellschaft ausging. Und dementsprechend ist es auch naheliegend, dass wir uns alle damit befassen und beschäftigen. Aber manchmal verlieren wir so ein bisschen die kollektive Ebene aus dem Blick. Was spricht dagegen, solche Schadenspositionen zum Beispiel zu vergemeinschaften durch Schaffung eines Entschädigungsfonds? Das ist etwas, was es zum Beispiel in Frankreich gibt. In Frankreich werden die Schäden, die infolge von antisemitischen Vermögensentziehungen, und das betrifft übrigens nicht nur Kunstgegenstände und Kulturgüter, eingetreten sind, diese Schäden werden kollektiviert. Indem nämlich der Staat, falls zum Beispiel der heutige Belegenheitsort des Gutes nicht geklärt werden kann, man aber den Nachweis führen kann, dass widerrechtlich entzogen wurde, dann kann der Staat eine Entschädigungssumme gewähren. Aus einem Entschädigungsfonds, der durch Mittel aus dem Haushalt des Zentralstaates alimentiert ist. Und dann gibt es eine Entschädigung und eine Anerkennung des geschehenen Unrechts. Der Sachverhalt wird genauso aufgeklärt wie in einem Restitutionsfall. Aber man hat viel mehr Handlungsmöglichkeiten, um auf diesen Unrechtsfall zu reagieren. Das ist ein Element in der deutschen Debatte, der mir manchmal so ein bisschen fehlt. Es geht nicht darum, dass am Ende irgendwie Menschen mit Geld abgefunden werden sollen. Aber Geld spielt nun einmal auch eine Rolle. Also zumindest auf Seiten der heutigen BesitzerInnen und EigentümerInnen, die zumindest die Privaten, bei öffentlichen Stellen ist das ja nochmal eine andere Frage, aber die Privaten haben nun mal aufgrund unserer Verfassungsordnung ein verfassungsmäßig geschütztes Recht, das Eigentum, in das eingegriffen werden müsste, um das Unrecht auszugleichen. Unsere Verfassung sieht für diesen Fall die Logik vor, ja, das kann geschehen, ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft, unter Umständen halt eine Entschädigung. Dieser Gesetzesentwurf, der jetzt auf dem Tisch liegt, belegt einmal mehr, dass diese Geldfrage vermieden wurde, weil der Gesetzesentwurf genau da ansetzt, wo es gerade noch einmal an der Entschädigungshürde vorbeigeht. Also er geht ganz haarscharf an der Entschädigungspflicht vorbei und umsegelt quasi das eigentliche Problemgebiet, das Bermuda-Dreieck des gutgläubigen Erwerbs. So, also das ist ein weiterer Kritikpunkt, den man an diesem Gesetz äußern kann. Der politische Wille ist noch nicht da, um dieses Restitutionsgesetz zu schaffen. Es erscheint vielen zu kompliziert. Rechtlich möglich wäre es schon, aber man muss sich darüber im Klaren sein, was man machen möchte und wie und wen man in die Verantwortung nehmen möchte mit einem solchen Gesetz. Das ist ja auch völlig offen. Geht es da nur um öffentliche Besitzer, Eigentümer? Geht es auch um private? Ich habe nicht das Gefühl, dass wir da eine eindeutige Position im Diskurs haben, auch auf politischer Ebene. Es gibt aber politischen Willen zu Veränderungen. Wir haben eben gerade von zwei Gesetzgebungsverfahren oder zwei Reformvorhaben gesprochen. Dieses Gesetzesvorhaben wird leider in der Praxis nicht sehr viel Relevanz haben. Es gibt aber ein weiteres Vorhaben, das durchaus bedeutend werden könnte und das auch aktuell sehr kontrovers diskutiert wird. Und das ist die Schaffung eines Schiedsgerichts. Also um das nochmal einzuordnen. Wir haben eben gerade über die beratende Kommission geredet, ein Mediationsorgan, das unverbindliche Empfehlungen ausspricht. Gleichzeitig gab es den Wunsch, auch wieder mehr Gerichtsverfahren mit verbindlichen Entscheidungen irgendwie zu ermöglichen, zu vereinfachen. Mit diesem Gesetz, über das wir gerade geredet haben, wird wahrscheinlich nicht viel Erfolg haben. Und jetzt gibt es aber zeitgleich noch den Versuch, die beratende Kommission zu verändern oder abzulösen. Es gab einen Reformprozess auf Bundesebene und auf Landesebene und auf Ebene der kommunalen Spitzenverbände, die Kommission zu stärken, in Anführungszeichen. Das Ergebnis dieses Reformprozesses war jetzt aber, dass die Kommission abgeschafft wird oder abgelöst wird durch eine neue Form von Verfahren, nämlich kein Mediations- oder Schlichtungsverfahren, sondern ein Schiedsverfahren. Also durch Einrichtung eines Gerichts, das auf vertraglicher Grundlage tätig wird und das aber im Unterschied zu der beratenden Kommission verbindliche, vollstreckbare Schiedssprüche, die quasi wie Urteile wirken, aussprechen kann. Also das ist schon eine sehr bedeutende und auch interessante Rechtsentwicklung, die in dieser Form noch nie existiert hat in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.
Und nochmal kurz Verständnis: vor dieses Schiedsgericht können dann zwei Parteien kommen, die ja eben einen solchen Streit haben, um NS-verfolgungsbedingte Raubgüter. Sowohl private sozusagen Eigentümer können betroffen sein, als auch staatliche Museen. Also wenn ich sozusagen als Erbe komme und mein Kunstwerk zurück will, kann ich mich vor so einem Schiedsgericht sowohl mit privaten Sammlern streiten, als auch mit Museen.
Es ist aktuell in der Ausprägung, in der Ausgestaltung, wie es jetzt kommen soll, auf Verfahren gegen öffentliche Halter beschränkt.
Ah ja.
Die Logik ist die folgende. Also ein Schiedsverfahren beruht ja auf einem Vertrag. Dieser Vertrag muss irgendwie geschlossen werden. Es muss eine Schiedsvereinbarung geschlossen werden. Und das hat man in unserem Fall so bewerkstelligt, dass der Bund, die Bundesländer stehende Angebote zum Abschluss eines solchen Schiedsabkommens abgeben, die also im Raum stehen und die von einer unbestimmten Zahl von Personen angenommen werden kann. Also sagen wir mal, wir haben ein Objekt A in der Kunstsammlung des Landes Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen, ich weiß nicht, ob es jetzt schon der Fall ist, hat einen Standing Offer abgegeben, das Angebot steht. Und jetzt kommen Nachfahren von Verfolgten und sagen, dieses Objekt wurde meiner Familie geraubt oder dieses Objekt hatte mein Urgroßopa unter Zwang veräußert, um seine Flucht zu finanzieren. Ich möchte das jetzt zurückhaben, und geht vor dieses Schiedsgericht, und mit der Antragstellung kommt dann quasi die Schiedsvereinbarung zustande. Und in diesem konkreten Fall wird das Schiedsgericht aktiviert und es wird dann ein Verfahren eingeleitet, an dessen Ende in der Regel, es gibt auch andere Möglichkeiten, aber in der Regel wird dort am Ende ein verbindlicher Schiedsspruch stehen über die Restitution oder halt keine Restitution dieses Kulturgutes. So, es besteht die Möglichkeit, dass sie diesem Verfahren natürlich auch Private anschließen, indem sie ebenfalls eine Standing Offer abgeben. Also das ist in der aktuellen Konstellation, glaube ich, nicht vorgesehen, aber das wäre eine Möglichkeit. War übrigens auch schon eine Möglichkeit vor der beratenden Kommission. Also es gab auch schon ein einziges Verfahren gegen einen privaten Halter, eine Stiftung, vor der beratenden Kommission. Damals, es kommt halt selten zustande, weil die privaten Eigentümer sich dort noch so ein bisschen sträuben. Es bestünde immer die Möglichkeit, sich so einem Verfahren für Private anzuschließen. Nach der aktuellen Ausgestaltung sollen es aber eben öffentliche Stellen sein, die ein Standing Offer abgeben. Der Unterschied ist aber zur vorherigen Rechtslage: Wir haben einen verbindlichen Verfahrensrahmen, einseitige Anrufbarkeit durch die Annahme des Standing Offers. Und dann haben wir am Ende einen verbindlichen Schiedsspruch, der auch vollstreckt werden kann. Also der Gerichtsvollzieher kann dann in das Museum geschickt werden und das Kunstwerk fänden oder was auch immer er dann damit macht. Das Verfahren ist insgesamt auf eine Verbindlichkeit ausgelegt und eine einseitige Anrufbarkeit. Und das hat es bisher so nicht gegeben.
Okay, ich mache jetzt mal meine Verwirrung transparent. Es gibt keinen Herausgabeanspruch für die Überlebenden im BGB. Aber es gibt eben diese Schiedsgerichte, die immerhin eine Art Rechtsrahmen schaffen.
Ja, einen verbindlichen Rechtsrahmen könnte man sogar sagen. Also ich habe ja eben gerade von der einseitigen Anrufbarkeit gesprochen. Die Länder und der Bund und alle Kommunen, die sich dem anschließen, können also vor dieses Schiedsgericht im wahrsten Sinne des Wortes gebracht werden. Und dieses trifft dann auf der Grundlage eines eigenen Bewertungsrahmens eine Entscheidung. Dieser Bewertungsrahmen ist Teil der Schiedsvereinbarung, quasi das Gesetz, das sich die Parteien selber geben. Es ist kein Gesetz im förmlichen Sinne, es ist kein Parlamentsgesetz, es ist auch keine Rechtsverordnung. Es ist ein Stück weit Softlaw, das die Parteien aber durch die Anrufung dieses Schiedsgerichts als für sich verbindlich anerkennen. Und es wirkt dann eben wie ein Gesetz zwischen den Parteien auf der Grundlage der Schiedsvereinbarung. Das ist ein bisschen kompliziert, aber das Ergebnis ist, dass wir einen verbindlichen Rechtsrahmen zum ersten Mal seit Ende des Zweiten Weltkrieges haben, mit der die Restitution ermöglichen wird von Kulturgütern.
Man kann also sagen, wir stehen zeithistorisch in Anführungszeichen gesprochen an einem Wendepunkt. 20 Jahre beratende Kommissionen sind jetzt vorbei. Nun kommen die Schiedsgerichte und wie die dann am Ende arbeiten werden, das ist Stoff für eine Podcast-Folge in 5 Jahren. Für heute bedanken wir uns bei Johannes von Lintig vom Forschungsprojekt Restatement of Restitution Rules for Nazi Confiscated Art. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
Dankeschön für die Einladung.
Ja, vielen Dank auch von mir.
Vielen, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wir hoffen, wir haben euch unterwegs nicht aus der Kurve geschleudert mit den ganzen zivilrechtlichen Normen. Falls ihr noch da seid und Lust habt, einen weiteren Podcast zu hören, da lege ich euch ganz herzlich NS-Klicken von Menschen und Mördern in der ARD-Audiothek ans Herz. Denn ich habe diesen Podcast in den letzten Tagen auch ein bisschen auch Vorbereitungen auf dieses Gespräch gehört. Da geht es um die tausenden Zivilangestellten oder generell Angestellten, die in den Konzentrationslagern gearbeitet haben und dort zum Beispiel für das Entspannungsprogramm der SS-Männer gesorgt haben oder dort zum Beispiel das Zahngold gewogen haben. Um all diese Menschen geht es. Es geht aber auch um die Beziehungen dieser Menschen untereinander, wie sie voneinander profitiert haben, wie sie miteinander konkurriert haben. Und es wirft nochmal einen ganz, ganz neuen Blick auf dieses NS-System und auch auf dieses KZ-System, an dem eben nicht nur eine kleine Garde von SS-Leuten beteiligt war, sondern eben Tausende von Menschen, ganz normale Menschen, die dann später in der Nachkriegszeit auch weiter ihre Leben leben konnten. Genau, das ist der Podcast, das ist die Empfehlung NS-Klicken von Menschen und Mördern. Hört ihr kostenlos und werbefrei in der ARD-Audiothek. Und falls ihr dieses Mal Anregungen oder Kritik habt, dann geht die wie immer an justizreporterin@swr.de. Ich sag's nochmal, justizreporterin@swr.de. Herzlichen Dank fürs Zuhören.